2008 und 2009 gab es eine auffällig hohe Zahl von mächtigen, wohlhabenden Männern, die sich entschieden haben, Selbstmord zu begehen. Sie haben den Druck der Finanzkrise nicht standgehalten, haben große Verluste gemacht, viel Geld verloren. Es geht um Milliarden und Milliarden von Euros, Dollars. Und unter ihnen war auch der schwäbische Milliardär und Unternehmer Adolf Merkle. Vielleicht erinnern sich einige von euch. An dieser tragischen Geschichte, an diesen tragischen Ereignissen sehen wir, dass Geld eine unglaubliche Macht hat. Geld hat so viel Macht, dass Menschen ihr Leben mit diesem Geld verbinden. Gibt's große Gewinne, habe ich ein gutes Leben. Aber kommen die großen Verluste, dann bin ich nicht mehr lebenswert. Und wenn wir das so hören, dann ist uns ziemlich schnell klar, okay, irgendwas ist hier in Schieflage geraten. Irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Sich so auf das Geld zu fokussieren, das ist nicht gut. Aber die große Frage ist doch, wie kommt diese Schieflage überhaupt zustande? Wie kommt es dazu, dass Menschen ihr Leben so an dieses Geld knüpfen? Weil die sind ja nicht morgens irgendwann aufgestanden und haben gesagt, ja, heute ist ein guter Tag, wo ich sagen kann, mein Selbstwert, mein ganzes Leben hänge ich an den Geldmarkt. Geht der Graf nach oben, ist mein Leben gut, und geht der Graf nach unten, ja gut, dann muss ich halt dran glauben. Das sagt ja keiner von sich selbst. Der Philosoph Friedrich Nietzsche hat schon 1881 Folgendes beobachtet. Er hat beobachtet, dass Gott immer mehr in Vergessenheit gerät und in der westlichen Welt Geld immer mehr Einfluss gewinnt. Und er schreibt da Folgendes, ist ein bisschen altes Deutsch, wenn ihr das hier seht, aber ich glaube, er trifft auf den Punkt. Und er sagt, denn wenn dieser falsches Geld gebraucht, jener sein Haus anbrennt, nachdem er es hochversichert hat, und ein Dritter am Prägen falsches Geldes Anteil nimmt. Wenn drei Viertel der höheren Gesellschaft dem erlaubten Betrug nachhängt und am schlechten Gewissen der Börse und der Spekulation zu tragen hat, was treibt sie? Er fragt sich, was bringt Menschen dazu, zu betrügen? Und seine Antwort ist, nicht die eigentliche Not. Es geht ihnen nicht ganz so schlecht. Vielleicht sogar essen und trinken sie ohne Sorge. Aber eine furchtbare Ungeduld darüber, dass das Geld sich zu langsam häuft, und eine ebenso furchtbare Lust und Liebe zu gehäuftem Geld drängt sie bei Tag und bei Nacht. In dieser Ungeduld und in dieser Liebe aber kommt jener Fanatismus des Machtgelüstes wieder zum Vorschein. Und was man ehedem um Gottes Willen tat, tut man jetzt um des Geldes Willen. Das heißt, um dessen Willen, was jetzt am höchsten Machtgefühl und gutes Gewissen gibt. Warum betrügen so viele Menschen? In ganz großem Stil, aber auch in kleinem Stil. Nietzsche sagt, Menschen müssen nicht betrügen. Denen fehlt's, also uns in der westlichen Welt, uns fehlt's nicht an Essen und Trinken. Wir haben es nicht nötig zu betrügen. Aber er sagt, wir können es nicht abwarten, dass sich unser Geld vermehrt. Wir wollen unser Geld wachsen sehen. Und die Lust nach Geld ist verdammt groß. Und was man früher zu Gottes Ehre gemacht hat, macht man heute zur Ehre des Geldes und für das Geld, weil man sich von Geld Macht und gute Gefühle verspricht. Und viele andere kluge Köpfe haben gewarnt, dass diese Kultur der Habgier, dass die weitergehen wird, dass sie nicht aufhören wird. Aber sie haben gesagt, diese Habgier, die wird unsere Seelen zerfressen und sie wird uns auch in den wirtschaftlichen Ruin treiben. Und stückweise sehen wir das vielleicht in unserer Zeit jetzt schon, dass es uns immer mehr in den wirtschaftlichen Ruin treibt. Aber warum rechnet kaum jemand damit, dass diese Habgier zu Ende geht? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass man bei sich selbst Geiz und Habgier nur ganz schwer erkennen kann. Kannst die Folie auch wieder wegmachen, danke. Dass man Geiz und Habsucht bei sich selbst nur ganz schwer erkennen kann. Weil die Sache mit dem Geld, die ist ziemlich tückisch. Also wir haben es bei Stolz, wir haben es bei Lust, bei Zorn, da merken wir direkt, irgendwas regt sich in uns. Wir wissen, okay, da ist irgendwas faul. Aber bei Geiz und bei Habsucht, da ist es nicht. Das kommt irgendwie ganz unbemerkt. Das wirkt im Verborgenen und kommt im Verborgenen. Und ich glaube, ein Grund, warum das so ist, ist, dass jeder von uns in seiner Bubble lebt. Jeder lebt in seiner sozialen und wirtschaftlichen Schicht, Nische. Man lebt in der ähnlichen Wohngegend. Die Kinder gehen auf die gleiche Schule. Alles ist irgendwie ähnlich. Und niemand vergleicht sich ja mit dem Rest der Welt, sondern immer mit den Menschen, die direkt um mich herum sind. Meinen Nachbarn, meinen Freunden, meinen Arbeitskollegen. Und was man dann sieht, ist, mir geht's nicht so gut wie meinem Nachbar. Mir geht's nicht so gut wie denen. Ich kann mir nicht so viel leisten. Wir leben mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau wie unsere Nachbarn. Und wenn Herr Meier sich einen neuen Gasgrill kauft, ja, warum sollte ich mir denn nicht auch einkaufen? Meiner ist ja nicht so teuer wie seiner. Versteht ihr, warum Geld so tückisch ist? Weil es geht so schleichend. Und weil das so subtil und unbemerkt vonstatten geht, deshalb glaube ich, ist es notwendig, dass wir selbst irgendwie dagegen steuern. Und deswegen habe ich mir jetzt für heute Morgen so vorgenommen, dass ich mal von dieser These ausgehe, Habgier könnte auch eins meiner Probleme sein. Und ich lade euch ein, vielleicht ist es für uns alle gut, wenn wir heute Morgen einfach mal davon ausgehen, Habgier könnte eins unserer Probleme sein. Wenn Habgier sich so raffiniert versteckt, dass wir es nicht bemerken, dann sollte keiner von uns sicher sein, dass er nicht irgendwie doch mit drin steckt. Und wenn wir das so hören, dann stellt sich innerlich die Frage, ja, aber wie erkenne ich denn, ob ich habgierig bin? Wie erkenne ich denn Habgier in mir selbst? Und wenn da irgendwas ist wie Habgier, wie werde ich davon los? Oder wie halte ich diesen Götzengeld schon von Anfang an von mir fern? Und dazu möchte ich mit euch in eine Geschichte einsteigen, die Lukas im Neuen Testament erzählt. Und er beginnt die Geschichte so. Jesus ging weiter in die Stadt. Er zog durch ganz Jericho. Dort gab es einen reichen Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer. Zachäus, ein Zöllner, ein Zolleinnehmer. Und Zolleinnehmer waren damals mega unbeliebt. Keiner wollte was mit denen zu tun haben, die waren verhasst. Abschaum. Also wir sehen gleich noch, wie stark diese Zöllner verhasst wurden. Wir haben Israel, dort ist Jericho und Israel war zu der Zeit besetzt von den Römern. Und die Römer, die haben sich gedacht, wir legen sehr, sehr hohe Steuern auf alle Länder, die wir besetzt haben, damit der ganze Reichtum aus den Ländern direkt nach Rom fließt. Und so kam es, dass die ganze Bevölkerung in Israel immer mehr verarmt ist und immer weniger auch Widerstand leisten konnte gegen das, was passiert. Mit einer Ausnahme. Es gab einige wenige Juden, denen ging es immer besser. Die wurden immer reicher. Und es waren die Juden, die sich mit den Römern verbündet haben, gegen die Interessen des eigenen Landes. Das waren die Zöllner. Die Zöllner haben die Steuern eingetrieben. Und deshalb hat man die Zöllner verachtet. In unserem Text, ein bisschen später, nennen die Leute den Zachäus, er ist ein Sünder, ein Abtrünniger, ein Ausgestoßener, jemand, mit dem man nichts zu tun haben will. Das ist vielleicht ähnlich wie der Drogenboss, der zu seinem Reichtum nur kommt, weil er arme, süchtige Menschen dazu bringt, irgendwie ihr Geld zusammenzukratzen, damit sie sich den nächsten Schuss geben können. Dem keine Skrupel, Mitmenschen zu ihrem eigenen Vorteil ins Unglück zu stürzen. Dankeschön. Und das war das Ansehen von einem Zöllner. Zöllner stürzen ihre Mitmenschen ins Unglück. Und jetzt die Frage, wie kommt es, dass dann trotzdem so jemand wie Zachäus hingeht und sagt, Zöllner, das ist mein Traumjob, das mache ich. Das klingt richtig gut. Wie kommt es dazu? Wie kommt jemand dazu, seine eigene Familie in Verruf zu bringen, von der ganzen Gesellschaft verachtet und ausgestoßen zu werden und sein Land zu verraten? Und die Antwort ist Geld. Die Römer haben diesen Zöllnern eine Menge Geld geboten dafür, dass sie die Steuern eintreiben. Und noch dazu durften sie sogar noch viel, viel mehr verlangen als das, was die Leute eigentlich zahlen mussten und waren dabei noch geschützt von Soldaten. Also es war einfach grausam, was diese Zöllner gemacht haben mit ihren eigenen Mitbewohnern, Nachbarn. Aber dieser Job hat verdammt reich gemacht und so war Zachäus, waren Zöllner mit Abstand die reichsten Menschen in Israel. Darum hat sie auch sehr verhasst. Und Zachäus war noch mal mehr verhasst, weil er war nicht irgendein Zöllner, er war der oberste Zolleinnehmer. Er war in Jericho, dort sitzt die oberste Zollbehörde und er war so einer der Chefs in dem ganzen System. Und deshalb war er noch viel, 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 viel mehr reicher, aber auch noch viel, viel, viel mehr verhasster als alle anderen Zöllner. Aber das interessierte Zachäus überhaupt nicht. Fürs Geld hat er alles abgelegt. Alle seine Werte waren ihm egal. Es ist egal, wie die Leute über ihn dachten. Hauptsache, er kommt irgendwie zu Reichtum. Und dann kommt Jesus in die Stadt. Jesus, derjenige, der vor Habgier warnt wie kein anderer. Er kritisiert nicht nur die Liebe zum Geld, sondern er kritisiert auch, dass wir uns zu viel Sorgen machen um Geld und um Besitz, dass wir uns sorgen, was wir morgen essen und trinken sollen. Und Jesus nimmt kein Blatt vor den Mund. Sinngemäß sagt er, wenn du dich über deinen Besitz und deinen Konsum definierst, dann bleibt am Ende von dir nichts mehr übrig. Weil sobald dein Geld weniger wert ist, bist auch du weniger wert. Und ganz deutlich wird Jesus an einer anderen Stelle. In Lukas 16 sagt er, kein Diener kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen. Oder dem einen treu sein und dem anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Mammon. Das alles hatten auch die Pharisäer mitgehört, die sehr an ihrem Geld hingen und sie machten sich über ihn lustig. Da sagte er zu ihnen, ihr wollt den Leuten weismachen, dass ihr die Gerechten seid. Aber Gott kennt eure Herzen. Was bei den Menschen Eindruck macht, ist Gott ein Greuel. Jesus benutzt hier die biblische Sprache vom Götzendienst oder wenn über Götzendienst gesprochen wird. Und nach der Bibel tun Götzenverehrer drei Dinge. Sie lieben ihre Götzen, sie vertrauen ihre Götzen und sie gehorchen ihnen oder dienen ihren Götzen. Menschen, die das Geld lieben, werden sich immer wieder dabei erwischen, wie sie Tagträume haben. Was könnte ich tun, damit ich ein bisschen mehr verdiene? Was könnte ich mir noch anschaffen? Wie schön wäre es, wenn ich das noch hätte? Und die Menschen haben auch, wenn sie an die Menschen denken, die ein bisschen mehr haben als sie, so ein inneres Unbehagen. Das sind Menschen, die das Geld lieben. Menschen, die dem Geld vertrauen, die sind so dankbar für ihren Besitz. Sie sind so dankbar für das, was sie haben, weil es ihnen Sicherheit gibt, weil das Kontrolle gibt über die Situation. Eigentlich kann nichts passieren in meinem Leben. Ich habe alles im Griff. Und das Dritte, Menschen, die dem Geld dienen, die sind schnell bereit, etwas aufzugeben, obwohl das bisher ihnen eigentlich sehr wichtig war. Und es ist so schleichend, das führt uns in so einen Teufelskreis, weil Geld macht uns bedeutsam. Geld gibt uns natürlich was. Und es gibt uns auch Sicherheit. Und deshalb lieben wir es und deshalb vertrauen wir dem Geld. Und das will aber niemand verlieren. Jeder will bedeutsam sein. Jeder will Sicherheit haben in seinem Leben. Und deshalb tun wir einiges, um für das Geld zu arbeiten. Wir sind Sklaven des Geldes. Und wenn Gott, oder Jesus sagt, aber wenn Gott im Mittelpunkt deines Lebens steht, wenn er auf dem Thron deines Herzens sitzt, dann sitzt da kein anderer Gott. Wenn du deine Identität und Sicherheit aus Gott ziehst, dann sind dir plötzlich alle anderen Sicherheiten und Bedeutungen, die das Geld dir verspricht, egal. Weil du plötzlich ja ganz befreit bist. Du hast deine Sicherheit, du hast deine Identität in Gott. Und du machst dir keine Sorgen mehr darüber, was morgen ist und was ich alles brauche in meinem Alltag. Jesus sagt, entweder du dienst Gott oder du stehst in Gefahr, ein Sklave des Mammon zu werden, ein Sklave des Geldes. Und Jesus ist sehr wohl bewusst, dass wir, wie ich am Anfang gesagt habe, blind sind für unsere eigene Habgier, für unseren eigenen Geiz. Er warnt, passt auf und nehmt euch vor jeder Art von Habsucht in Acht. Und das ist, Jesus warnt ja vor ganz vielen Sünden oder spricht ganz viele Sünden an, spricht viel auch über Ehebruch. Aber Jesus hat niemals gesagt, passt auf, dass ihr nicht Ehebruch begeht. Und ich glaube, er sagt das nicht, weil das voll offensichtlich ist. Es ist nicht irgendwie, man rutscht da rein und dann plötzlich ist der Ehebruch da. Sondern das ist was, was man in dem Moment irgendwie auch sieht und weiß. Bei Habsucht ist es nicht so. Das kommt ganz schleichend. Wir sind blind dafür. Deswegen sagt Jesus, passt auf. Nehmt euch in Acht vor dieser Habsucht. Und dieser Jesus kommt jetzt nach Jericho. Die Stadt, in der der Oberzöllner Zachäus wohnt. Wo er nicht nur wohnt vielleicht, sondern wie Dagobert Duck im Geld schwimmt und badet. Da kommt Jesus hin und wir merken, die Dramaturgie, die spitzt sich zu. Auf der einen Seite der habgierige Zachäus, auf der anderen Seite Jesus, der die Habgier verurteilt. Aber wie kam es eigentlich, dass Zachäus zu Dagobert Duck wurde? Dass Zachäus so besessen wurde von Geld? Wir lesen ein bisschen weiter. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen. Aber er konnte es nicht, weil er klein war. Und die Menge ihm die Sicht versperrte. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Er hoffte, ihn dann sehen zu können, denn Jesus sollte dort vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch, sah ihn an und rief, Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute dein Gast sein. Schnell stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren empört, als sie das sahen. Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt, murrten sie. Zachäus war klein und wir fragen uns, warum, wenn er klein ist, was macht man, wenn man klein ist? Man stellt sich in die erste Reihe. Völlig logisch, weiß man als Kind. Zachäus macht es nicht, warum nicht? Wahrscheinlich war er so verhasst und ausgestoßen, dass keiner ihn durchgelassen hat. Und so muss er auf den Baum klettern und er macht es auch bereitwillig. Und wenn ein Erwachsener auf den Baum klettert, dann sitzt er entweder eine Katze oder man hat so seine Würde verloren. Man gibt so seine ganze Ehre auf. Man macht es nicht einfach so. Aber Zachäus sucht so verzweifelt nach einer Begegnung mit Jesus. Und dann sind da die Leute. Viele angesehene, fromme, hochgeachtete Leute. Vielleicht fühlen sich manche von Ihnen überlegen, sehr wahrscheinlich dem Zachäus auf jeden Fall. Und Jesus spricht keinen einzigen von ihnen an. Jesus geht nicht zu einem dieser Leute, sondern Jesus sucht nach dem Stadtbekannten, nach dem ruchlosesten Sünder, den alle kennen, nach Zachäus, dem Zöllner Zachäus. Und er spricht ihn nicht nur an, sondern er lädt ihn auch ein. Er sagt, hey Zachäus, ich will bei dir zu Gast sein. Darf ich vorbeikommen? Können wir essen? Und wenn man damals mit jemandem gegessen hat, dann war das ein Zeichen dafür, dass man Freundschaft schließt. Jesus geht zu diesem Sünder, zu diesem Zöllner Zachäus hin und sagt, ich möchte dein Freund sein. Und Zachäus, ich weiß nicht, wie seine erste Reaktion aussah. Ich denke, Jesus war sehr, sehr erfreut, aber ich weiß nicht, wie er reagiert hat. Auf jeden Fall war er in diesem Moment nicht stolz, sondern eher demütig. Er hat nicht gesagt, hey, das ist meine Macht, das ist mein Geld, das ist mein Reichtum. Und guck mal, wer ich bin. Sondern in dem Moment war das alles egal. In dem Moment hat er alles auf die Seite gelegt. Er wollte Jesus nicht verpassen. Lieber wird er ausgelacht, als dass Jesus ihm vor der Nase wegläuft. Und dass Jesus ausgerechnet zu diesem Zachäus geht, dem wenigst ehrbaren Menschen von allen. Das löst in Zachäus was aus. Er hat es vielleicht nicht bewusst wahrgenommen, aber er hat es gefühlt und erlebt. Gottes Erlösung hat was mit Gnade zu tun. Gottes Erlösung kann ich mir nicht erarbeiten. Ich kann mir sie auch nicht kaufen. Ich kann mir sie nicht verdienen. Es ist ein Geschenk. Und so kommt's. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, werde ich es ihm vierfach zurückerstatten. Da sagte Jesus zu ihm, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Und dann fügte er hinzu, er ist doch auch ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist ja gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Zachäus wollte zu Jesus gehören, aber er hat ziemlich schnell erkannt, da gibt es ein Problem. Mein Geld. Mein Geld steht zwischen mir und Jesus. Und so gibt er zwei Versprechen ab. Das erste Versprechen ist, die Hälfte von dem, was ich habe, gebe ich den Armen. Und das ist weit über die 10%, die das mosaische Gesetz damals gefordert haben. Aber Zachäus erkennt, okay, ich bin nicht gerettet, weil ich diese Gesetze halte, sondern ich bin gerettet aus Gnade, weil Jesus mir was schenkt, weil Jesus mir alles schenkt. Und plötzlich ging es ihm nicht darum, irgendwie nach dem Gesetz zu leben, sondern plötzlich ging es ihm darum, über das Gesetz hinaus großzügig zu leben. Natürlich ist klar, wer wohlhabend ist, der kann auch mal 10% abgeben und immer noch gut leben. Obwohl 10% schon ganz schön viel sind. Aber Zachäus geht weit über das hinaus. Er ist bewegt von Gnade und gibt 50% seines Besitzes. Die Hälfte seines Besitzes. Und dann geht er weiter und sagt, wenn ich jemanden erpresst habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Und das ist auch wieder weit über das, was das jüdische Gesetz gefordert hat. Das jüdische Gesetz hat gesagt, wenn du jemandem was geklaut hast bei Diebstahl, musst es zurückgeben und nochmal 20% on top auch mitgeben. Aber er gibt es vierfache. Ich glaube, es sind so 300% müssen es oder so sein. Und ihm geht es hier nicht darum, dass er irgendwie wohltätig ist. Hier geht es ihm darum, Gerechtigkeit zu schaffen. Gerechtigkeit für die Armen. Und so sagt Jesus, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Er sagt nicht, wenn du das getan hast, dann können wir mal schauen, dann kriegst du Rettung. Sondern er sagt, nein, Rettung hat dieses Haus jetzt erfahren. Es ist nicht die Antwort auf Umkehr. Die Reihenfolge ist so wichtig. Erst kommt die Erlösung, erst kommt Gottes unverdientes Geschenk, das er uns gibt. Und dann wird sich unser Leben verändern. Aus diesem Geschenk heraus, motiviert aus dieser Großzügigkeit, die Jesus für uns hat. verändert sich unser Leben, dass auch wir großzügig werden. Wenn wir die Gesetze im Kopf haben, wenn wir denken, okay, wir müssen irgendwas tun, um bei Gott gut dazustehen, dann werden wir immer fragen, wie viel muss ich geben? Wie viel muss ich geben? Aber wenn wir ergriffen sind von der Fülle an Gnade, von dieser verschwenderischen und großzügigen Gnade von Jesus, dann werden wir fragen, wie viel kann ich geben? Wie viel darf ich geben? Weil wir so verändert sind durch seine Gnade. Ich möchte mit euch so ein bisschen mehr den Lebenswandel anschauen, den Zachäus durchgemacht hat. Wie wurde er von dem habgierigsten Menschen in Jericho zu dem großzügigsten Menschen? Ich glaube, die Antwort ist, Jesus hat das Geld vom Thron seines Herzens gestoßen. Plötzlich war Geld für Zachäus nur noch Zahlungsmittel. Irgend so ein Zahlungsmittel, mit dem man halt irgendwie haushalten, wirtschaften muss, aber vor allem auch anderen Leuten Gutes tun kann. Gottes Gnade hat seine Einstellung zum Reichtum komplett verändert. Und wenn ich sage komplett verändert, dann meine ich, dass da eine grundlegende Veränderung, eine Herzensveränderung stattgefunden hat. Es war nicht nur einfach nur eine Verhaltensänderung, sondern tief in seinem Herzen hat sich da was verändert. Weil ich glaube, oberflächlich ist da oft der Götze, zum Beispiel Geld, aber viel tiefer in unserem Herzen schlummern noch so ganz viele andere Götzen, die das Geld nutzen, damit sie gestillt werden, damit sie zufriedengestellt werden. Was meine ich damit? Zum Beispiel könnte hinter dem Götzengeld ein tieferer Götze, ein verborgener Götze stehen, wo wir uns sehnen nach Macht und Einfluss. Oder nach Anerkennung und Wertschätzung. Wir sehen uns danach, dass unserem Körper und unserer Seele es gut geht, geben dafür viel Geld aus. Oder Sicherheit, Kontrolle. Je nachdem, was mein tiefer liegender Götze ist, wird sich das an der Oberfläche ganz anders gestalten. Zum Beispiel, wenn ich sehr nach Macht aus bin, dann stört es mich nicht, abgelehnt zu werden in der Gesellschaft. Hauptsache, ich habe Einfluss auf andere Menschen. Wenn ich mich nach Bestätigung sehne, dann verzichte ich ganz gerne auf Macht und Einfluss. Hauptsache, die Leute sind freundlich zu mir, sie mögen mich alle, denken gut über mich. Das ist mir dann wichtig. Jeder tiefer liegende Götze führt zu unterschiedlichen Erscheinungsbildern an der Oberfläche und auch zu unterschiedlichen Ängsten und Hoffnungen, die ich dann habe. Geld ist vielleicht der offensichtliche Götze, aber dient auch nur dazu, unseren inneren Götzen so zufriedenzustellen. Und deshalb reicht es, glaube ich, auch nicht, dass wir einfach sagen, okay, die Liebe zum Geld, die verbannen wir jetzt mal aus unserem Herzen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir unsere inneren Götzen, die tiefer liegenderen Treiber aufspüren, suchen und die aus unserem Herzen verbannen. Neue Wege finden, wie wir ihr Verlangen stillen können. Am Ende, glaube ich, brauchen wir alle eine Herz-OP. Wir brauchen ein verändertes Herz, das sich dann auch auswirkt auf das, wie wir mit Geld umgehen. Und die gute Nachricht ist, Jesus kann uns diese Herz-OP geben. Wisst ihr, wie Paulus den Korinthern geholfen hat, das Geld vom Thron ihres Herzens zu stoßen? Paulus hat in der Gemeinde in Korinth um ein Opfer gebeten für die armen Leute oder für arme Leute. Und er ist da nicht hingegangen mit seiner Autorität und hat gesagt, hey, ich bin euer Leiter, hört mir alle zu, ihr müsst mir gehorchen, gebt mehr Geld. Das hat er nicht gemacht. Er hat auch nicht einfach so einen Befehl gegeben. Er hat nicht gesagt, seid einfach gehorsam, dann ist alles gut. Er hat keinen Druck ausgewirkt, sondern er hat darauf gehofft, dass den Menschen geben aus einer aufopfernderen Liebe heraus. Und das hat er gemacht, indem er ihnen gezeigt hat, was Jesus getan hat. In 2. Korinther 8, Vers 9 finden wir das dann, wo Paulus sagt, ihr kennt ja die Gnadentat unseres Herrn Jesus Christus. Er, der reich war, wurde bettelarm für euch, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Also Jesus hatte grenzenloser Reichtum. Ihm hat alles gehört im Himmel. Er hatte alles, ihm hat es am nichts gefehlt. Aber er hat daran nicht festgehalten. Weil hätte er es gemacht, dann wären wir in unserer Armut gestorben. Jesus musste sich entscheiden. Und weil er alles aufgab, weil er gesagt hat, okay, ich entscheide mich dafür, alles loszulassen. Deshalb können wir jetzt reich werden. Deswegen können wir von unserer Schuld befreit werden. Und deswegen haben wir eine Zukunft im Himmel bei Gott. Paulus gibt keine ethischen Grundsätze mit. Er sagt nicht, ihr müsst doch den Armen geben. Guck mal, die sind so arm dran. Er fordert sie auch nicht auf. Hey, habt doch ein bisschen weniger Liebe zum Geld. Spendet ein bisschen großzügiger. Stattdessen richtet er ihren Blick allein aufs Evangelium von Jesus Christus. Jesus hatte alles aufgegeben, weil die Menschen für ihn viel wertvoller waren. Die Menschen, das sind wir. Das bist du. Das bin ich. Jesus war so viel wert, dass du Kind Gottes werden kannst, dass er dafür alles aufgegeben hat, dass er arm wurde und in seiner Armut starb. Und wenn wir uns das vor Augen stellen, wenn wir uns das immer wieder vor Augen führen, dann verliert das Geld die Bedeutung in unserem Leben. Und dann merken wir, Geld kann uns keinen Selbstwert geben. Geld kann uns keine Sicherheit geben. Und stattdessen werden wir ein tiefes inneres Verlangen haben, andere Menschen materiell zu segnen. So wie Zachäus es auch getan hat. Je besser ich verstehe, was Jesus kommen für mich bedeutet, desto weniger werde ich am Geld hängen. Jesu kostbare Gnade macht mich großzügiger. Und wenn ich sehe, wie großzügig Gott mich beschenkt, er hat nichts zurückgehalten, sondern seinen ganzen Reichtum mir geschenkt, über mich ausgegossen, umso mehr hilft es mir, meinen Geiz loszuwerden, meine Habsucht loszuwerden. Weil warum sollte ich mir noch um materielle Dinge Sorgen machen? Ich habe doch Sicherheit, ich habe doch Annahme, ich habe doch Liebe in Jesus Christus. Und dieses Kreuz ist der Beweis dafür. Dieses Kreuz ist der Beweis, wie umfassend und wie großzügig er für uns sorgt. Und am Kreuz steht, er schenkt uns Sicherheit. Am Kreuz steht, er schenkt uns Annahme, vollkommene Liebe. Und wir haben den höchstmöglichen Status, den wir erreichen können. Und viel mehr Anerkennung, als wir uns mit Geld jemals erkaufen können. Das sagt das Kreuz von Jesus Christus aus. Was bringt uns Geld bei einem Schicksalsschlag? Was bringt uns Geld im Chaos dieser Welt? Jesus ist der Einzige, der uns vollkommen heilen kann, der uns vollkommen helfen kann. Wenn wir also der Macht des Geldes entfliehen wollen, dann ist die Lösung nicht, ich probiere es nochmal, ich muss meine Anstrengung einfach ein bisschen verdoppeln. Ich muss ein bisschen mehr Willenskraft haben, Jesus nachzufolgen, dann wird es schon klappen mit dem Geld. Es wird schief gehen. Die Lösung ist des Evangeliums. Die Lösung ist es, nachzudenken über das, was Jesus für dich getan hat. Und nur das wird allein unser Herz und unser Denken, unser Willen, unsere Gefühle verändern. Je mehr wir davon erfasst sind, von diesem Evangelium, desto mehr wird sich unser Leben verändern. Verhaltensänderung, die funktioniert kurzfristig. Aber ohne Herzensveränderung ist sie nur oberflächlich und niemals langfristig. Ich möchte euch das zum Schluss noch ein bisschen veranschaulichen mit einer Geschichte von Andrew Carnegie. Ihr seht den Mann hier. Andrew Carnegie war einer der reichsten Männer Amerikas, als er seine Firma Das war ein Vorläufer von US Steel, wer das kennt. Großes Stahlunternehmen, das größte der Welt. Und er wurde dadurch reich. Der reichste Mensch der Welt damals. Und zu Beginn von seinem Erfolg, da war er 33 Jahre alt, hat er so ein bisschen reflektiert und war ziemlich ehrlich zu sich selbst und hat was aufgeschrieben. Und das möchte ich kurz vorlesen. Er hat geschrieben, jeder Mensch braucht einen Götzen. Doch die Anhäufung von Reichtum ist eine besonders niederträchtige Variante. Kaum ein Götze ist entwürdigender. Gleich welchen Lebensweg ich einschlage, ich werde mich immer anstrengen wollen, immer alles geben müssen. So will ich sorgfältig darauf achten, mich in Ziele zu investieren, die meinen Charakter veredeln. Wenn ich den derzeitigen Weg langfristig weitergehe und mich um die Entwicklung der Firma kümmere und mich nur noch damit beschäftige, wie ich in möglichst wenig Zeit möglichst viel Geld verdienen kann, dann wird sich das so negativ auf meinen Charakter auswirken, dass die Verbiegung vielleicht nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Und jetzt sagt er sich was, wenn ich 35 Jahre alt bin, werde ich mich aus dem Geschäftsleben zurückziehen. Bis dahin will ich die Nachmittage damit verbringen, Aufträge zu bearbeiten und systematisch zu lesen. Ich finde es erstaunenswert, wie selbstreflektiert, wie weitsichtig dieser Mensch war. Andrew Carnegie, einer der reichsten Menschen der Welt. Und hat gesehen, okay, das Geld zerstört mich. Und deshalb mache ich noch ein bisschen, 2 Jahre. Und dann höre ich damit auf. Ich glaube, sehr wenige Menschen in dieser Position können das über sich selbst schreiben und sagen. Und die meisten verstehen es vielleicht auch gar nicht, was Andrew Carnegie über sich gesagt hat. Aber obwohl er diese Einsicht hatte über sich selbst, hat Andrew Carnegie 2 Jahre später seine Geschäfte nicht niedergelegt. Er hat sich nicht an das gehalten, was er sich gesagt hat. Sein Charakter hat sich stattdessen in vielerlei Hinsicht zum Negativen entwickelt. Über ihn wird geschrieben, obwohl Carnegie 2059 Bibliotheken baute, sagte ein Stahlarbeiter in einem Interview, was viele seiner Kollegen dachten. Wir wollen nicht, dass er eine Bibliothek für uns baut. Wir brauchen höhere Löhne. Zu jener Zeit arbeiteten die Stahlarbeiter in 12-Stunden-Schichten. Der Boden, auf dem sie standen, war so heiß, dass sie sich Holzbretter unter ihre Schuhe nageln mussten. Alle 2 Wochen mussten sie eine 24-Stunden-Schicht ableisten, ehe sie ihren einzigen freien Tag nehmen konnten. Die Häuser, in denen sie mit ihren Familien lebten, waren eng und heruntergekommen. Die Arbeiter starben oft schon vor Erreichung des 40. Lebensjahres an Krankheiten oder bei Unfällen. Carnegie war sich bewusst, Geld hat eine unfassbare Macht. Und er steht in Gefahr, dass Geld sein Götze wird. Aber er wusste nicht, was er dagegen tun sollte. Er hatte keine Mittel in der Hand, irgendwas dagegen zu tun. Obwohl er sich fest vorgenommen hat und 2 Jahre sind wirklich keine lange Zeit. Aber er hat es nicht geschafft. Der Punkt ist, ihr Lieben, mit einem Willensentschluss werden wir diesen Götzen Geld niemals los. So stark wir uns auch anstrengen, dieser Götze muss ersetzt werden durch was anderes. Er muss ersetzt werden durch den einen, der arm wurde, um uns reich zu machen. Er, Jesus Christus, braucht den zentralen Platz in unserem Herzen. Und dann kann sich dort kein anderer Götze mehr hinsetzen. Ich finde es so schön, dass wir von Jesus Brot und Wein bekommen haben. Dass wir ein Symbol haben vor Augen, das wir sehen können, aber das wir auch schmecken können. Und die uns immer wieder sagen, dieser Christus wurde bettelarm für uns. Sein Körper wurde gebrochen. Sein Blut wurde vergossen, damit ich reich werden kann. Amen.